Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr und Erlöser, Jesus Christus. Amen. Ich habe mir die letzte Zeit so Gedanken gemacht über die Bilder, die Bibel gebraucht, um unseren Stand und unsere Bezeichnung auch in dieser Welt als Christen so ein bisschen deutlich zu machen. Wir sind auf der einen Seite, Pilger. Wir sind aufgebrochen und unterwegs in ein Land, das wir noch nicht haben, aber auf das wir uns ausrichten, in das wir gelangen wollen. Das ist ein Bild, das die Bibel gebraucht, um Nachfolge zu beschreiben. Wir sind jetzt im Hier und Jetzt und sehnen uns doch nach einem Land, das noch vor uns liegt, das wir noch nicht erreicht haben. Ein anderes Bild, das die Bibel gebraucht, ich finde es dann auch echt wunderschön, ist, dass wir Priester und Könige sind, dass wir geadelt sind, herausgeliebt, herausgenommen aus der Allgemeinheit und hineinversetzt in einen Stand, den wir von Natur aus, von Geburt her nicht hatten, wo wir so etwas gemacht wurden, das wir vorher nicht waren durch Gottes Gnade, nicht weil wir etwas geleistet hätten, sondern weil er uns erwählt hat, weil er uns in diesen Stand versetzt hat. Wir sind Säleute, Menschen, die etwas ausbringen, die etwas einbringen in diese Welt, die dieser Welt etwas zu geben haben, was sie in sich nicht hat. Etwas, das Frucht bringt, das sich auswirkt, das etwas schafft, etwas hervorbringen lässt, was zum Nutzen vieler ist. Diese Arbeit als Sämann, als Säfrau, auch ein wunderbares Bild für das, was wir sein sollen in dieser Welt. Lichter, die leuchten in der Finsternis und viele, viele weitere Bilder, die Bibel gebraucht, um Nachfolge zu beschreiben. Und wenn man mal anfängt, darüber nachzudenken, da kommt dann immer mehr dazu. Und das ist etwas ganz, ganz Tolles. Ich möchte heute noch auf ein spezielles Bild eingehen, das die Bibel auch für die Nachfolge gebraucht. Im letzten Lied, das wir gerade gesungen haben, kommt es auch so deutlich für den König, für den Herrn, dass wir eben auch im Kampf stehen, dass wir auch Menschen sind, die in einer Auseinandersetzung stehen, in einem Widerstreit, man könnte sagen in einem Krieg. Ja, wir hoffen ja alle, dass das, was wir jetzt gerade in der Ukraine erleben, sich nicht ausweitet. Die Andeutungen aus Russland sind nicht immer so ganz prickelnd, wenn man dann so an die immer größer werdenden Panzerlieferungen aus Deutschland denkt, dann fragt man sich manches Mal schon, wie lange lässt sich das auch die russische Regierung gefallen? Wann kommt vielleicht auch der Punkt, wo dann auch ein Schlag gegen Deutschland geführt wird? Das sind ja auch Befürchtungen und Ängste, in einen Krieg hineinzugeraten, der eigentlich gar nichts mit uns zu tun hat oder nur sehr sekundär. Als Christen stehen wir in einem Krieg, der uns doch angeht, in einem Kampf, der uns verordnet ist, wie Paulus es sagt. Ein Kampf, der daraus resultiert, dass wir zu Gott, dass wir zu Jesus Christus gehören, dass er unser Herr ist. Seit wir jenseits von Eden leben, getrennt von Gott leben, ist diese gebrochene Gottesbeziehung der Grund für die Feindschaft der Welt, der Feindschaft derer, die Gott verachten, die Gott in ihrem Leben nicht brauchen, die Gott nicht vertrauen, die ihr eigener Gott sind, wie es die Bibel sagt. Es besteht eine Auseinandersetzung, ein Kampf, eine Rivalität und wir wissen, wer diesen Kampf gewinnt. Am Ende sagt Jesus ganz klar, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das wird in Ewigkeit dann einmal in Erfüllung gehen. Und doch stehen wir jetzt in einer Kampfsituation, die wir annehmen müssen, vor der wir uns nicht einfach wegducken können, wenn wir an Jesus glauben, sondern in die wir hineingehen müssen, in die wir hineingestellt sind. Dieser Widerstreit ist nicht nur zwischen Gott und Mensch, nicht nur zwischen Gläubigen und den Gottesfernen. Dieser Kampf, der ist er auch ein Teil in mir. Auch wenn ich an Jesus glaube, stehe ich persönlich immer wieder neu in der Schusslinie, in der Anfechtung, in der Herausforderung, so zu reagieren, wie es Gott gefällt. Paulus beschreibt es in Römer 7 einmal so: Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist ja gerade der allertiefste Konflikt, den wir als Christen zu durchleben haben, wo sich unsere Nachfolge dann auch immer wieder reibt, wo wir auf der einen Seite von Herzen gerne das tun wollen, was Gott uns sagt, und doch spüren wir an ganz, ganz vielen Ecken: Ich versage. Ich kann das nicht bis ins Letzte hinein erfüllen. Ich scheitere in meinem Frommsein wollen. Ich scheitere an dem, was ich eigentlich von Herzen tun will und es doch aus eigener Kraft doch nicht schaffe. Und darum ist es wichtig, diese Waffenrüstung Gottes, die er uns eben in dieser Auseinandersetzung gegeben hat, ganz bewusst immer wieder neu anzuziehen. Gut gewappnet zu sein in dem Kampf, der vor mir liegt, in den ich hineingestellt bin, Tag um Tag. Jeder von uns, der an Jesus glaubt, ist in diesen Kampf, in diesen Krieg mit verwickelt. Und dieser Krieg wird erst enden, wenn wir unsere Augen in dieser Welt schließen, beziehungsweise wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann ist dieser Kampf endgültig ausgekämpft. Aber bis dahin stehen wir in dieser Auseinandersetzung, in dieser Spannung. Und darum ist es mir so wichtig geworden, eben gut gewappnet, geistlich gut gewappnet in diese Herausforderung zu gehen. Paulus schreibt in Epheser 6, legt die ganze Waffenrüstung Gottes an. Also das ist eine Aufforderung, ein Befehl. Legt die ganze Waffenrüstung Gottes an, die er für euch bereithält, damit ihr gegen die heimtückischen Angriffe des Teufels bestehen könnt. Stellt euch entschlossen zum Kampf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Es soll heute um den Brustpanzer der Gerechtigkeit gehen. Das ist das schwerste Teil der Rüstung. Das schwerste Teil der Rüstung. Ungefähr 10 Kilo wog dieser Brustpanzer, der Thoraka, wie er im Griechischen bezeichnet wird, der Thoraka, der ein bisschen Ahnung von Medizin hat, der weiß, der Thorax, das ist die Brust. Also wenn man eine Thoraxaufnahme bekommt, dann wird der Brustbereich geröntgt. Also es geht um den Schutz dessen, was in der Brust liegt, nämlich das Herz. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, sagt Paulus hier. Unser Herz braucht Schutz. Unser Inneres braucht Verteidigung. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Was ist denn damit gemeint? Was soll das sein? Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein großes Wort in unserer Zeit. Und wir spüren, wie sich das auch in der Politik, in unserer Gesellschaft immer weiter auch in den Vordergrund schiebt. Es muss gerecht zugehen. Geschlechtergerechtigkeit, die Gleichstellung von Mann und Frau, dass sie für die gleiche Arbeit gleichen Lohn bekommen. Hey, ist das nicht gerecht? Es ist doch nicht nachvollziehbar, warum Frauen 20-25% weniger verdienen sollen als Männer, wenn sie dieselbe Ausbildung, dieselbe Qualifikation, dieselbe Arbeitszeit leisten. Ich kann das nicht verstehen. Und da sage ich, ja, Hedi, das ist schon lange zeitgemäß und dran, endlich dafür zu sorgen, dass es an dieser Stelle gerecht zugeht. Nur weil jemand ein anderes Geschlecht hat, ist das doch kein Grund, weniger bezahlt zu bekommen für die gleiche Leistung. Chancengerechtigkeit zu haben. Nicht nur die, die sich einen höheren Abschluss leisten können, die eben finanziell aus dem Vollen schöpfen können, die Nachhilfelehre und alles Mögliche organisieren können, um ihre Sprösslinge auf eine weiterführende oder aufs Abitur oder ein Studium zu bringen. Nicht nur die sollen die Möglichkeit haben, auch in der nächsten Generation oben auf zu sein, sondern eben auch Leute, die durch viel Fleiß und Engagement sich heraufarbeiten möchten, eine Chance zu schaffen, damit auch in unserer Gesellschaft Menschen eine Chance bekommen, die vielleicht von ihrer Ursprungsfamilie her das selber so nicht geschafft hätten. Ja, sage ich, ja, da gehört gefördert, unbedingt. Das ist gerecht. Was kann denn jemand dafür, wenn er eben in eine minder bemittelte Familie hineingeboren wird? Ja, da hat man als Staat dafür zu sorgen, dass es Chancengerechtigkeit gibt. Ja, sage ich dazu. Klimagerechtigkeit. Auch das ist ein echt wichtiger Punkt in unserer Zeit. Wir sehen, man spricht von der Generation Z, also Z als letzter Buchstabe, die letzte Generation, die vielleicht auf unserem Planeten lebt, die noch in einigermaßen geordneten klimatischen Verhältnissen groß wird. Wie soll das weitergehen, wenn die Pole abschmelzen und so weiter und so weiter? Wir spüren, hey, da macht man sich Gedanken um Gerechtigkeit und das ist auch an ganz, ganz vielen Stellen auch notwendig. Und wir sagen als Christen da auch bewusst Ja dazu. Aber so sehr man sich dafür einsetzt, dass Unrechtssysteme aufgelöst, ausgeschaltet und bestraft werden, wenn der Mensch zum Maß der Gerechtigkeit wird, wenn der Mensch allein sich als Mittelpunkt und sein eigenes Empfinden nach Gerechtigkeit als das Allerhöchste achtet, dann verschlimmbessert er an ganz vielen Stellen all das, was in dieser Welt vor sich geht. Da wird das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Und es wird am Ende schlimmer sein als vorher. In der großen Hoffnung, wirklich Gerechtigkeit zu schaffen, entsteht Ungerechtigkeit, neue Unrechtssysteme, eine Diktatur von wenigen, die dann vorgeben, was sein darf und was nicht. Man hofft, so wie es in der Justitia immer wieder gezeigt wird, dass Gerechtigkeit entstehen soll, dass Recht gesprochen wird, dass diese Waage ausgeglichen ist, dass jeder seine Chance bekommt, spüren wir, naja, die Gesellschaft driftet immer weiter auseinander. Es wird zwar viel über Gerechtigkeit gesprochen, aber wenn man genau hinschaut, dann wird der Prozentsatz derer immer größer, die immer mehr haben, und die wenig haben, der wird immer größer. Wir stehen in einer immer weiter auseinanderdriftenden Schere zwischen Reichtum und Armut, auch in unserem Land, trotz aller Gerechtigkeitsversuche. Manchmal hat man das Gefühl, durch diese ganze Gerechtigkeitsdiskussion wird einem nur Sand in die Augen gestreut für die dahinterliegende Wirklichkeit. Gerechtigkeit, was meint denn die Bibel damit? Was meint Paulus damit, wenn er sagt, zieh den Brustpanzer der Gerechtigkeit an? Dieses hebräische Wort für Gerechtigkeit, Tzedaka, es ist ein wunderschönes Wort, Tzedaka. Es meint die vollkommene Übereinstimmung des Lebens mit dem Willen Gottes, mit dem Gesetz Gottes. Also gerecht ist einer, der in allem, wirklich in allem das tut, was Gottes Wort sagt und was Gottes Willen ist. Dann ist ein Mensch gerecht, wenn er in allem, vom Kleinsten bis ins Größte hinein, sich nach Gottes Willen, nach Gottes Plan auch richtet. Und es ist eben auch schon immer klar gewesen, Ungerechtigkeit muss bestraft werden. Ungerechtigkeit kann nicht geduldet werden. Das wäre doch nicht gerecht, wenn jemand, der einen Fehler gemacht hat, der Unrecht getan hat, ungestraft davonkommt. die ihr Kinder erzieht oder erzogen habt. Ihr spürt das genau. Wenn ein Kind mehr bekommen hat wie das andere, dann sagt das andere, hey, das ist ungerecht, der hat mehr gehabt. Und dann geht der Streit los. Ja? Also so im Kleinen merkt man schon, es muss Gerechtigkeit hergestellt werden. Und Ungerechtigkeit muss bestraft werden. Dann muss der andere noch mal ein Löffelchen Eis mehr bekommen, dann ist es wieder gerecht. Also Ungerechtigkeit muss bestraft werden. Das ist auch das biblische Prinzip. Im 5. Buch Mose spricht Gott hinein, nun Israel, was fordert der Herr dein Gott von dir? Als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die er dir heute gebietet, auf dass dir es wohlgehe. Genau das ist der Punkt. Das meint Gerechtigkeit von der Bibel her. Alles zu tun und über allem Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele zu lieben. Das Recht zu lieben, das er uns gibt. Wir spüren, wenn wir so diese biblische Gerechtigkeit an uns heranlassen, dann ist das gar nicht so leicht, damit auch umzugehen. Im Buch der Sprüche sagt König Salomo, der weiseste Mensch, der ja jemals einen Fuß auf diese Welt gesetzt hat, außer Jesus, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Also sein Herz davor zu behüten, sein Herz zu bewahren, da mit ganzer Anstrengung dieses mein Herz zu schützen, diese Beziehung, diese Gerechtigkeit auch zu Gott zu schützen, weil daraus das Leben hervorgeht. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit eben auch anzulegen, das meint, ich schaffe das aus eigener Kraft ja nicht. Sich das auch heute Morgen, auch wenn wir Abendmahl nachher feiern, auch einzugestehen. Jesus, wenn ich so recht darüber nachdenke, wenn ich an diesem Sonntagmorgen zur Ruhe komme, dann gibt es ja nicht nur Siege und Erfolge in der Nachfolge. Nicht nur Dinge, die ich in deinem Namen geleistet habe, nicht nur Dinge, die gut geworden sind, sondern auch Dinge, die ganz viel mit dem Scheitern und Zurückbleiben auch zu tun haben. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, schreibt Johannes. Er drückt etwas aus von dem, was wir auch auf dem Bild sehen, so die Katze, die sich vormacht, ein Tiger zu sein. Oh, ich bin der große Hero, ich bin der große Gläubige. Ich habe hier und da vielleicht ein Gespräch über Jesus geführt, Menschen von ihm weitergesagt. Ich bin ins Gespräch gekommen, Mann, bin ich ein großer Glaubensheld. Jesus ist bestimmt stolz auf mich, dass ich heute als sein Zeuge, als sein Kind ihm Ehre bereitet habe. Ja, und das ist toll, wenn man sowas erleben kann, wie Jesus einen gebraucht. Und das ist auch nicht klein zu reden, aber eben das andere eben auch zu sehen, dass eben nicht nur gelingende Stunden, nicht nur gelingende Aktionen. Ich habe mir vorgenommen, letztes Jahr durch die Bibel zu kommen. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe jedes Kapitel der Bibel letztes Jahr gelesen. Wow, toll, klasse gemacht. Disziplin gezeigt und durchgezogen. Das ist auf der einen Seite toll und auf der anderen Seite eben auch zu wissen, dass ich habe damit keine Punkte gewonnen. In all dem Guten ist auch ganz viel Scheitern auch mit beinhaltet. Und Paulus ja schreibt es so als Quintessenz unter diese große Kapitel, wo er mit Israel auch im Gespräch ist, im inneren Dialog als einer, der aus Israel kommt und selber Jesus entdeckt hat. Warum nicht? Weil wir versuchten, durch ihre eigenen guten Taten vor Gott gerecht zu werden und dadurch das Gesetz zu erfüllen, statt auf den Glauben zu vertrauen. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht. Sie legen in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Paulus, er schreibt hier etwas von dieser Spannung, dass wir Menschen so sehr selber gerecht sein wollen, dass wir uns anstrengen, dass wir uns mühen, versuchen, uns vor Gott zu qualifizieren, uns vor Gott in ein besseres Licht zu stellen, dass wir unanstößig und integer, glaubwürdig, authentisch als Christen leben. Und das war auch bei vielen Juden und auch bei vielen Menschen heute der Fall, dass sie versuchen, ein guter Mensch zu sein. Ich bin doch recht. Versteht ihr? Das ist keine schlechte Grundeinstellung, aber sich eben auch einzugestehen, ich schaffe das an ganz vielen Stellen meines Lebens eben nicht aus eigener Kraft. Und Paulus, er sagt, und es ist auch nicht notwendig. Es ist auch nicht notwendig. Wir müssen uns nichts vormachen. Wir müssen uns nicht selber betrügen, sondern wir dürfen den Brustpanzer der Gerechtigkeit anlegen. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit, der uns geschenkt wird, den wir nicht selber herstellen müssen, sondern der Teil unserer Rüstung ist, die Gott uns gibt. Diese Waffenrüstung anzulegen, wie Paulus sagt, diese Waffenrüstung ganz anzulegen, damit wir bewahrt sind in den Auseinandersetzungen. Der Johannesbrief zeigt es deutlich auf, dass wir in diesem Widerstreit, in diesem Kampf, in diesem geistlichen Kampf immer wieder verklagt werden, verurteilt werden. Dass der Teufel als einer, der uns genau kennt, auch unsere Schwachstellen kennt und uns unsere Schwachstellen vor Augen führt. Manches Mal passiert das durch Menschen, die einem das gnadenlos so vor Augen führen und sagen, hey, du hast das falsch gemacht. Du hast schon wieder das falsch gemacht. Ich habe dir das schon so oft gesagt und warum machst du das schon wieder so? Warum immer wieder in dasselbe Fahrwasser? Warum immer wieder in dieselbe Kerbe? Und man kann darüber wirklich traurig, manchmal sogar ja, verzweifelt werden. Man kann aufgeben, resigniert werden, wenn man es nicht hinkriegt. Und man kann alle Euphorie, alle Freude an Gott verlieren, wenn man diesen Stimmen zu viel Raum gibt. Es gibt Situationen auch in meinem Leben, wo ich immer wieder zugeben muss, ja, ich bin hier unvollkommen, ich bin hier gescheitert. Aber gerade wenn sich diese Stimme des Verurteilers auch in meinem Leben regt, dann eben auch zu wissen, Gott ist größer. Hey, Gott ist größer als alle Widersprüche meines Lebens, als die Stimme des Verklägers, der mich niedermachen will, der mich klein machen will. Zu sagen, ja, ich habe versagt in meinem Leben, aber Gottes Liebe ist gerade für mich da. Gerade in meinem Scheitern bin ich in ganz besonderer Weise geliebt. Und Gottes Gerechtigkeit macht sich nicht von meiner eigenen Leistung, von meiner eigenen Frömmigkeit, von meiner eigenen Entschlossenheit abhängig. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist genau der Punkt, den Paulus hervorhebt. Wir haben eine Gerechtigkeit geschenkt bekommen, der unser Herz bewahren kann. Das ist der Einzige, der unser Herz wirklich bewahren kann, um resigniert zu werden. Jesus allein. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er hat alle Schuld auf sich genommen. Er ist zur Sünde gemacht worden. Sünde, die ich verursacht habe, hat er auf sich genommen und schenkt mir seine Gerechtigkeit. Ich bin in Christus gerecht gesprochen, heute schon, als einer, der noch unterwegs ist auf dem Weg zum Ziel. Das ist der Brustpanzer, den Paulus hier meint. Wegzuschauen von mir selbst, von allem, von aller meiner Leistungsreligion, von meiner Leistungsfrömmigkeit, hinzuschauen aufs Kreuz. Hinzuschauen auf das, was Jesus für mich getan hat. Nikolaus Graf von Zinzendorf, der von 1700 bis 1760 gelebt hat, hat das 1739 mal so wunderbar in diesem Lied zusammengefasst. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Das ist dieser Brustpanzer, auf den ich mich verlassen darf. Der Toraka, der durchhält, der schusssicher ist, der mein Herz bewahrt vor dem Bösen. Amen.